Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dramatischen Fahrt hierher gekommen und sind sehr froh, dass wir es pünktlich geschafft haben.
Und landen aber gleich in einem heißen Juni in Nordfriesland. Also wir können uns gleich ein bisschen aufwärmen.
Genau, können Sie schon mal die Jacken ausziehen. Ich stelle Ihnen heute Krishan Koch vor. Er ist mit seinem neuesten Band aus seiner wunderbaren Fredenbüll-Reihe hierher gekommen. Pannfisch für den Paten heißt es. Und es ist schon der 6. Band in dieser Reihe. Für die, die es nicht wissen, Fredenbüll ist ein fiktiver kleiner Ort in Nordfriesland. Und da geht's erstaunlicherweise ziemlich kriminell zu. Der Dorfpolizist, hieß Detlefsen, freut sich sehr darüber. Der hat nämlich immer ein bisschen Sorge, dass zu wenig passiert. Dann würde nämlich seine Station geschlossen werden. Es gibt ja nicht nur Thies Detlefsen. Krishan, wie stellen wir uns das Leben in Fredenbüll, wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also Hauptschauplatz ist eigentlich von Beginn an der Stehimbiss De Hede Kist. Zwei städtische, städtisch zwei, immer besetzt mit Postbote Klaas, Landmaschinenvertreter A.D. Piet Paulsen und eben Thies Detlefsen. Städtisch 1, Bounty, es gibt also einen übrig gebliebenen Alt-Tipi, der ist da hängen geblieben in Fredenbüll. Imbisswirtin Antje, Imbisshund Susi. Und mit Susi werden wir uns heute Abend etwas mehr beschäftigen, oder heute Mittag vielmehr. Denn also es geht um große Themen in Pannfisch für den Paten, um organisierte Kriminalität, um erneuerbare Energien und um Ernährungsfragen. Und es gibt nämlich kein Thema, zu dem ich so viele Leserbriefe bekomme, wie zu den Ernährungsgewohnheiten von Imbisshund Susi. Diejenigen, die die Reihe kennen, werden es wissen. Also Susi hat nach dem Verzehr einer Großpackung von Paprikaknackern mit abgelaufenem Verfallsdatum eine böse Magenvergiftung gehabt und ist daraufhin Vegetarier geworden und bekommt von Bounty, dem Alt-Tipi, immer mal heimlich so einen Kokosriegel zugesteckt. Und dazu bekam ich immer wieder Rückmeldungen von Lesern, dass das mit dem Hund und der Schokolade, das wäre also ganz schwierig. Also bei mir können gerne die Leute in der Sonnenbank, unter der Sonnenbank gegrillt werden oder im Lapskaustopf ertränkt oder der Biobauer kann im Häcksler landen. Alles halb so wild. Aber wenn der Hund Schokolade bekommt, das ist kritisch. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und Top-Thema an Städtisch 2. Und aber diesmal ist es nicht so, dass das ein abgeschlossenes Universum ist, der Hedekist. Diesmal kommt die Welt in die Hedekist und deshalb werden wir Pannfisch für den Paten. Meine Bücher haben immer viel mit Kino zu tun. Werden wir am Anfang nach Little Italy, New York City gehen. Ganz ungewöhnlicher Beginn. Aber ich starte damit mal.
Genau.
»6.000 Kilometer vom nordfriesischen Fredenbüll entfernt hat der greise Don Luciano am Valentinstag die männlichen Mitglieder seiner Familie und den Consigliere bei Fanelli versammelt.
»Che cos'è, Paolo? Was ist mit den Spaghetti?«
Die brüchige Stimme des greisen Paten ist nur ein heiseres Hauchen.
»Ein neues Rezept?«
»Come sempre, Don Luciano, alla puttanesca, alles wie immer«, beteuert der Patrone des kleinen Lokals. »Nur eine Prise Zimt, un pochino.« Don Luciano gibt ein missbilligendes Seufzen von sich und dreht Pasta auf eine Gabel. Die sechs Männer der Luciano-Familie sind die einzigen Gäste in dem traditionsreichen Lokal mit den rot karierten Tischdecken im New Yorker Stadtteil Little Italy.
»Wir können uns das nicht bieten lassen«, schimpft der jüngste Sohn Mario mit vollem Mund, während sein älterer Bruder Toni Richtung Toiletten verschwindet.
»Der Caprese-Clan wildert in unserem Revier. Diese Bastarde haben schon wieder einen Spielsalon in der Lower East Side abkassiert.«
»Nicht beim Essen, Mario.«
Mit zittriger Hand tupft sich der hagere Pate Spaghetti-Soße von den Lippen.
Wir sprechen bei Tisch niemals über Geschäfte.
Das Familienoberhaupt führt gerade sein Rotweinglas zum Mund, als die Glastür des Restaurants aufgerissen wird. Vier Männer mit Maschinengewehren stürmen das Lokal und schießen sofort ohne Vorwarnung wahllos um sich. Eine Karaffe mit Rotwein zerplatzt, Putz stäubt von den Wänden, die Bilderrahmen mit den alten Schwarz-Weiß-Fotos zersplittern, die roten Neonbuchstaben mit dem geschwungenen Schriftzug im Schaufenster des Restaurants zerbersten knallend. Mario springt auf. Bei dem Versuch, seine Waffe zu ziehen, wird er sofort von einer Maschinengewehrsalve durchsiebt und sackt augenblicklich in sich zusammen. Don Luciano gibt ein lautloses Krächzen von sich. Auf seiner Stirn unter dem schütteren weißen Haar erscheint eine wie von einer Nähmaschine sauber gestanzte Reihe kleiner Einschusslöcher. Wirt Paolo stolpert vom Kugelhagel getroffen mit 6 Grappa-Gläsern auf dem Tablett an dem besetzten Tisch vorbei in einen Garderobenständer hinein. Der Konziliere zappelt, als wäre er vom elektrischen Schlag getroffen. Für einen Moment starrt Don Luciano bewegungslos auf die Fotos des sizilianischen Städtchens Corleone. Ein schmales Blutrinnsal läuft aus seinem Mundwinkel. Dann kippt der Pate des Luciano-Clans mit dem Gesicht auf den Teller seiner geliebten Spaghetti alla Puttanesca. In die Soße mischt sich Blut. Sein schwergewichtiger Leibwächter krallt die dicken Finger in die Tischdecke. Mit fragendem Blick kippt er zusammen mit dem Stuhl um und reißt die karierte Decke mit allem, was darauf steht. Weingläser, Bestecke und 6 halb verzierte Portionen Pasta mit sich. Und auch der schmächtige Pate wird mitgerissen. Toni Luciano hat auf dem Weg zurück von den Toiletten gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen können. Durch einen winzigen Spalt in einer Vorratskammer muss er das grausame Massaker am Valentinstag mit ansehen. Es ist nur ein schmaler Schlitz, aber er kann die Visagen der Caprese-Brüder ganz deutlich erkennen. Kein Zweifel, das sind Romano, Aldo und Matteo Caprese und ihr Killer Louis, Louis the Lobster.
Was ist eigentlich in dem Rieddachschloss von dem Uhrenprofessor los? Das ist ja neuerdings mächtig Betrieb.
Krächzt Landmaschinenvertreter AD Piet Paulsen. Er sieht seine Imbissfreunde fragend an. Dann wendet er sich wieder seinem Putenschaschlik Hawaii zu. Die Runde in dem Fredenbiller Stehimbiss der Hedekiste rätselt an diesem warmen Junimorgen, was da in dem Ferienhaus des Eppendorfer HNO-Professors Müller-Siemsen auf einmal vor sich geht. Hat er verkauft? Fragt Klaas und sortiert weiter seine Post auf Stehtisch 2. Er war ja in letzter Zeit selten da. Polizeiobermeister Thies Detlefsen setzt die Mütze ab und bekommt von Antje den obligatorischen Coffee to go, den er stets im Imbiss trinkt.
Seine Frau hat sich hier seit Jahren nicht mehr blicken lassen.
Imbisswirtin Antje senkt die Stimme.
Die leben ja getrennt, aber sind wohl immer noch verheiratet.
Vielleicht haben sie auch an Feriengäste vermietet, vermutet Altipi Bounty. Unsere Gegend ist ja neuerdings irgendwie im Aufwind und soll ja ein schönes Haus sein.
Der Ex-Kommunade zieht das Haargummi seines dünnen, grauen Pferdeschwanzes stramm. Imbisshündin Susi legt den Kopf schief und sieht ihn an, in der Hoffnung auf einen Schokoriegel. Vor ein paar Tagen standen da mehrere Autos mit Wiesbadener Kennzeichen, hat Klaas beobachtet.
Komisch!
Paulsen zuckt mit den Schultern.
Ja, nee, das sollen wohl Ausländer sein.
Antje sortiert ihre Schalen mit Kartoffelsalat.
Flüchtlinge?
Kräht Paulsen.
In Friedenbüll!
Die sollen wohl von Amerika rübergekommen sein, angeblich,
behauptet Antje. Haben sie bei Alexandra erzählt. Der Friseursalon Alexandra ist neben der Hidden Kiss der wichtigste Umschlagplatz für Neuigkeiten in Friedenbüll.
Da ist ja jetzt wohl so mancher auf der Flucht über den großen Teich, wenn man so hört.
Piet Paulsen kommt ins Sinieren. Was hast du da gesagt, Klaas? Wiesbadener Kennzeichen? Bei Thies klingeln plötzlich alle Alarmglocken. Die Imbissrunde sieht ihn fragend an. Hallo, Wiesbaden, BKA.
Ja, da stand auch eine ganze Zeit so ein Heinzel mit dem Walkie-Talkie vor der Tür und hat eine nach der anderen geraucht,
bestätigt der Postbote. Freunde, ich sag's euch, das ist eine politische Geschichte. Der Friedenbiller Polizeiobermeister wittert sofort wieder den ganz großen Fall. USA, FBI, internationale Verwicklungen. Thies fährt sich unternehmungslustig durch den spärlichen blonden Bart, den er sich seit kurzem stehen lässt. Und die Behörden vor Ort sind mal wieder nicht informiert.
Hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht.
Paulsen atmet schwer.
Antje, demnächst sitzen die Amis hier bei dir im Imbiss und essen Putenschaschlik Hawaii.
Nee, Piet, damit ist er demnächst vorbei. Antje schüttet die restlichen Ananascheiben aus der Dose in ein Schälchen. Das sind die letzten Ananas. Fast etwas verächtlich schiebt sie die Schale in den Kühlschrank.
Wieso vorbei?
Dem ehemaligen Landmaschinenvertreter rutscht vor Schreck seine Gleitsichtbrille auf die Nase. Auch Thies Detlefsen, Klaas und Bounty sehen die Imbisswirtin staunend an. Habt ihr mein neues Schild nicht gesehen? Statt internationale steht da jetzt regionale Spezialitäten. Antje, was heißt das denn? Nur noch Mettbrötchen? Ja, Klaas, regionale heimische Produkte, das ist der neueste Trend.
Sag ich doch seit Ewigkeiten.
Bounty kichert in sich hinein. Dabei denkt der Althippie allerdings weniger an Pommes aus nordfriesischen Kartoffeln als an die üppig gedeihenden Cannabispflanzen in seinem heimischen Kräutergarten.
Deine Kokosriegel sind auch nicht gerade eine regionale Spezialität, konstatiert Thies.
Und was ist mit meinen Ananas?
Paulsen versteht die Welt nicht mehr. Piet, hast du hier am Deich schon mal eine Ananas wachsen sehen? Ich habe mir überlegt, demnächst wollte ich Puttenschäschlik Husum machen.
Husum?
Der Landmaschinenvertreter verschluckt sich an einem mit Currysoße getränkten Stückchen der exotischen Frucht. Mit Apfelringen vom Holsteiner Cox. Die Imbisswirtin klingt richtig euphorisch.
Cox mit Curry.
Paulsen ringt hustend nach Luft.
Antje, darauf brauche ich erstmal einen Clan aus heimischer Produktion.
Antje ist mit ihrem Imbiss ja immer nah am Puls der Zeit. Und bisher haben ihre treuen Stammgäste jeden neuen Trend brav mitgemacht. Aber jetzt droht Ärger. Selbst Schäfermischling Susi ist gar nicht gut auf Frauchen zu sprechen. Antje versucht den Imbisshund mit Tofu-Würsten langsam wieder an eine hundgerechte Ernährung heranzuführen. Und vor allem die für sie unbekömmliche Schokolade in den Kokosriegeln, die Bounty immer wieder heimlich zugesteckt hat, sind neuerdings tabu. Susi und auch Bounty sind schwer beleidigt.
Warum teilt ihr euch das nicht?
Schlägt Paulsen vor.
Bounty die Schokolade und Susi die Flocken.
Ich kann man in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Autor mittlerweile die Hörbücher dazu auch selber liest. Sie haben gerade selber gehört, wie fantastisch er das macht. Jede Figur bekommt eine eigene Stimme. Wer also nicht selber lesen möchte, sondern sich es vorlesen lassen möchte von Krishan Koch, der hat durchaus die Möglichkeit. Fortschritt macht nicht Halt in Frieden vor Friedenbüll.
Wir haben, ich habe das ja schon angedeutet, in Friedenbüll sollen Windräder gebaut werden und das führt zu einer Spaltung des Ortes. Also Befürworter und Gegner stehen sich gegenüber, das geht zum Teil durch Familien hindurch. Also Bürgermeister Hans-Jürgen Albeck, der gleichzeitig den Edeka-Laden in Friedenbüll hat, sagt, mit nur einem Windrad können wir 1600 Haushalte versorgen. Seine Mutter Oma Albeck schüttelt da nur den Kopf. Hans-Jürgen, wir sind aber nun mal gerade 63 Familien in Friedenbüll. Oder ist das Ferienhaus von dem Ohrendoktor schon mit drin? Wo willst du denn hin mit dem ganzen Strom? Also das ist ein großes Thema in Friedenbüll und gleichzeitig gibt es diese italienische Familie, die da auf einmal eingezogen ist. Es gibt einen zweiten Italiener, der da auf einmal einreist und zwischen den Fronten steht auch Norwin, der Bruder, der gut aussehende Bruder von Klaas, der Windkraftingenieur, der dort die Anlage installieren soll und der abends eines Abends noch in dem Windrad rumkraxelt und gar keine Zeit hat, was zu essen, nur schnell einen Kokosriegel und dann setzt er sich ab aufs Motorrad. Aber du hast, glaube ich, auch noch Fragen. Ich erzähle dir
bevor so vor wir das grässliche Schicksal von Norwin zu hören bekommen, wollte ich dich nur fragen, also diese Figuren Klaas und Antje hinter der Theke und auch Thies und seine Frau, die kommen einem ja so auch so vertraut vor.
Ja.
Also nicht nur, also ich als deine Lektorin kenne natürlich die Bände sowieso in- und auswendig, aber jeder merkt ja, das sind Typen, die einem im Leben immer wieder begegnen. Oder wo findest oder wie kommst du auf die?
Das ist natürlich knallhart recherchiert in den Stehimbissen, die Nordseeküste rauf und runter.
Und ich habe aber so mit dem, also man übernimmt natürlich vieles, was man kennt, und diese Typen gibt es schon auch. Aber ich habe so mit dem Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit auch ganz seltsame Erfahrungen gemacht. Also ich lebe einen Großteil der Zeit in Hamburg, wo ich als Journalist, als Filmkritiker für den NDR arbeite unter anderem, und zum Teil aber auch auf Amrum. Und auf Amrum schreibe ich auch die Krimis. Und auf Amrum gibt es so einen Krabbenkutter, zu dem ich leidenschaftlich hingehe. Der hat nicht nur Krabben, sondern im Sommer jeden Morgen auch ein bisschen Beifang. Und man muss da sehr rechtzeitig da sein, damit man auch was abbekommt. Und eine ganze Zeit lang stand, egal wann ich kam, egal zu welcher Zeit, immer ein Mann mit einem Fahrradhelm als erster an diesem Kutter und kaufte sämtlichen Fisch weg. In meinem ersten Krimi kommt der vor.
Im zweiten.
Im ersten, aber können wir nochmal
diskutieren. Nochmal nachlesen. Ich dachte im zweiten.
Kommt der vor, und was soll ich sagen, er überlebt es nicht. Und das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass nachdem der Band erschien, ich diesen Typen wirklich nie wieder gesehen habe. Also es ist wirklich eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Im letzten Band zum Beispiel gab es ein großes Finale, also der hieß Backfischalarm, der auch auf Amrum spielt. Eine Nebelwand schiebt sich von der See über die Insel und verdeckt alles, was ich noch nie erlebt habe. Also ich hatte da Kinobilder im Kopf wieder, The Fog, Nebel des Grauens. Und ich hatte das kaum geschrieben, schon erscheint über der See die Nebelwand. Dass die Nachbarn auf Amrum sagen, sieh mal zu, dass das aus der zweiten Auflage wieder rauskommt. Wir haben keine Lust, hier immer im Nebel zu sitzen. Und deswegen jetzt diesmal heißes, schönes Wetter an der Nordsee. Also Sie können den nächsten Urlaub im Grunde genommen schon mal buchen. Wir kriegen einen Bomben-Sommer dieses Jahr.
Aber wer immer die Vorlage für Norwin war, würde mir jetzt leid tun, weil jetzt hören wir was mit
Norwin. Ja, eben hinkt er noch im Windrad, und jetzt setzt er sich auf seine Maschine. Und wenn Sie das Cover sich angucken, ein bisschen genauer, dann ahnt man schon, dass das nichts Gutes verheißt. Norwin wirft seine Moto Guzzi an. Der Motor spuckt und furzt ein paar Mal, dann lässt die Maschine das typische satte Guzzi-Gurgeln hören. Norwin fischt eine Wasserflasche aus seiner Gepäcktasche. Das Wasser ist lauwarm, aber er hat nach seiner Kletterpartie unglaublichen Durst. Er lässt die fast volle Flasche in sich hineinlaufen. Dann fischt er einen Schokoriegel aus der Tasche. Er zieht das Papier ein Stück von der weich gewordenen Schokolade herunter. Bevor er hineinbeißt, besteigt er das Motorrad. Die Sonne ist jetzt untergegangen und über der Nordsee leuchtet der Himmel rötlich. Er schaltet den Scheinwerfer ein. Er lenkt die Maschine vorbei an den angerosteten Stahlskeletten, die für die Betonfundamente bereit liegen, auf die kleine Landstraße Richtung Fredenbüll. Norwin beißt einmal in den Schokoriegel. Ein Rest der immer weicher werdenden Schokolade hält er noch in der linken Hand, die er auf den Griff für die Kupplung stützt. Mit der rechten zieht er den Gashahn auf. Die Beschleunigung drückt ihn in den Sattel und der warme Fahrtwind streicht ihm die Haare straff zurück. Der Scheinwerferkegel fegt über die wie mit dem Lineal gezogene Straße am Deich entlang. Die Schafe und das große, über die Jahre ramponierte Reklameschild des Dossmannschen Geflügelhofs »Freiheit, die man schmeckt« fliegen vorbei. Wie aus dem Nichts sind da im Fahrtwind von Weitem auf einmal ein Klacken und fast gleichzeitig ein metallisches Scheppern zu hören, ein unangenehm schrilles Knallen. Was war das? Ist irgendwas mit der Maschine? Norwin blickt unter sich auf den Motor. Er sieht sofort, dass aus dem Tank ein Benzinstrahl herausspritzt. Ein Strahl wie aus einem Springbrunnen. Verdammt, was ist hier los? Lange zum Überlegen kommt er nicht. Kaum eine Sekunde später hört er erneut dieses Klacken. Gleichzeitig trifft ihn ein Schlag am Kopf und ein dumpfer, noch nie erlebter Schmerz. Alles verschwimmt. Er klammert seine beiden Hände um die Griffe des Lenkers, verliert aber die Kontrolle über das Motorrad, das wie von selbst von der Straße abkommt und einen Zaun am Deich durchtrennt. Norwin weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Der Deich scheint sich zu drehen. Ihm ist, als wolle sein Kopf zerplatzen. Er sieht ein Schaf auf sich zukommen. Das ist das letzte Bild vor Norwins Augen. Nicole, hier ist Gefahr im Verzug.
Nachdem Thies den Handgriff des Motorrades in dem Betonfundament entdeckt hat, stürzt er sich sofort enthusiastisch in den neuen Fall.
Wie jetzt? Gefahr im Verzug.
Nicole klingt verschlafen und mal wieder vollkommen verschnupft.
Nicole, der Beton bindet uns hier ab. Thies lässt keine Zweifel aufkommen, dass sie schnell handeln müssen.
Sag mal, Thies, weißt du eigentlich, wie spät es ist?
Er sieht auf seine Uhr.
Ja, wieso? Gleich 12.
Und wo bitte soll ich Finn auf die Schnelle unterbringen? Kannst du mir das vielleicht verraten?
Nicole ist alleinerziehende Mutter und als Leiterin der Kieler Mauer 2 sind Beruf und Familie gar nicht so leicht unter einen Hut zu bringen.
Die Kita hat nachts geschlossen.
Sie muss niesen.
Nicole, ehe die Kita aufmacht, ist der Beton durchgehärtet.
Das halbe Dorf steht um das Fundament herum, starrt in den halbgegossenen Beton und sieht den Arbeiten fasziniert zu.
Der Zement muss feucht gehalten werden.
Bürgermeister Ahlbeck, immer noch im Edeka-Kittel, gibt von außen mehr oder weniger hilfreiche Hinweise. Thies hat sofort die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Und die hat allerlei schweres Werkzeug mitgebracht. Spitzhacke, Hämmer und Kuhfüße. Stück für Stück legt Thies zusammen mit Brandmeister Tormelen einzelne Teile des Motorrades frei.
Das ist die Motokuzzi von Norwin, ruft Klaas mit einem Schrecken im Gesicht bei jedem neuen Teil, das zutage gefördert wird.
Irgendwann blickt dann tatsächlich das Guzzi-Logo mit dem Adler auf dem Tank im Scheinwerferlicht aus dem Zement heraus.
Scheiße, die schöne Maschine, entfährt es dem Schimmelreiter Hauke Schröde.
Inzwischen sind Nicole Stappenbeck und ihr Kriminaltechniker Mike Börnsen an der Baustelle eingetroffen. Nicole hat ihren Finn auf die Schnelle bei ihrer Mutter abgegeben und Börnsen hatte auf den leeren nächtlichen Landstraßen ordentlich Gas gegeben. Der Spusimann hat sich gleich an die Arbeit gemacht. Fieberhaft versucht er, unterstützt von Brandmeister Tormelen, sich durch das 1000 Tonnen schwere Fundament zu arbeiten. Der Beton war noch nicht durchgehärtet, aber er war bei dem ungewöhnlich warmen Wetter offenbar schneller getrocknet, als der oder diejenigen, die hier etwas verschwinden lassen wollten, erwartet hatten.
Wir brauchen einen Spürhund, unbedingt, ist Thies überzeugt. Hunde sind in der Lage, in Beton eingeschlossene...
Dem Polizeiobermeister bleibt der Satz im Hals stecken.
Naja, so Teile zu erspüren.
Und wo verdammt sollen wir mitten in der Nacht einen Spürhund herbekommen? Mike Börnsen ist sichtlich genervt.
Wieso? Susi!
Rufen gleich mehrere Fredenbüller im Chor.
Dieser altersschwache Imbisshund, das soll ein Witz sein, mault der Spusimann. Der ist überhaupt nicht ausgebildet.
Die Fredenbüller protestieren empört im Chor. Wenig später sind Antje und Susi zur Stelle und Klaas hat ein paar alte Socken von Norwin organisiert. Antje ist angesichts der dramatischen Ereignisse putzmunter, nur Susi wirkt wenig motiviert.
Das ist die Ernährungsumstellung, vermutet Antje.
Ernährungsumstellung? Fragt Bounty scheinheilig.
Bounty, das weißt du ganz genau.
Antje sieht ihn vorwurfsvoll an. Susi guckt traurig zu dem Althippie auf. Bounty winkt ab, die umstehenden Blicken fragend.
Sie soll doch nicht mehr so viel Süßigkeiten, erklärt die Imbisswirtin. Hat der Tierarzt in Bredstedt gesagt. Sie war in der letzten Zeit immer ein bisschen übernervös und das soll wohl an der Schokolade liegen, sagt der Doktor.
Thies hält dem Hund die alten Socken von Norwin hin. Susi schnuppert etwas gelangweilt daran und wendet sich angeekelt sofort ab. Susi sieht ihr Frauchen fragend an.
Ja, Susi, Klaas Bruder, redet Antje dem Hund gut zu. Norwin, such!
Der Schäfermischling schleicht gelangweilt um das große Betonfundament herum.
Von übernervös kann heute Nacht aber keine Rede sein, bemerkt Bounty, der in seiner Tasche gleich nach einer süßen Reserve kramt.
Bounty!
Zischt Antje den Althippie tadelnd an. Dann wendet sie sich gleich wieder dem Hund zu und deutet auf das Betonfundament.
Such!
Sie schnüffelt, aber vor allem ist sie damit beschäftigt, den halbfeuchten Zement von ihren Pfoten zu schütteln. Im Augenblick wirkt die ganze Aktion noch etwas konfus, aber dann stürzt der Imbisshund sich auf eine Stelle und kratzt wie besessen an dem halbnassen Beton herum.
Sie hat was gefunden,
ruft Antje. Der Hund dreht sich kurz nach ihr um.
Ja, fein, Susi, weiter, such!
Sie scheint was zu haben, meint auch Thies, halb begeistert, halb mit sorgenvollem Blick auf Klaas. Der Schäfermischling hat ganz offensichtlich eine Spur. Susi hat die Welt um sich herum vergessen. Sie gräbt sich in den Beton. Die lästigen Zementbrocken an ihren Pfoten sind vergessen.
Das gibt's doch nicht, ruft Thies. Das sieht aus wie, kann doch nicht sein.
Wie, was, will Börnsen wissen, der gleich dazukommt.
Susi, aus,
will Thies den Hund zurückrufen, aber Susi ist überhaupt nicht mehr zu bändigen. Antje, ruf du sie mal. Mehrere der Schaulustigen, Heike, Klaas und Bounty, laufen jetzt auch auf das Fundament. Das ist eine Hand mit einem Stück Schokolade. Spusimann Börnsen traut seinen Augen nicht.
Aber das ist kein Bounty, konstatiert der Althippie, der sich in der Welt der Schokoriegel bestens auskennt. Nee, das sieht mit einem Snickers aus.
Ja, danke schön.
Ja, wer verfolgen möchte, wie Thies Detlefsen auch diesen Fall natürlich bravourös lösen wird, dem sei die Lektüre von Panfisch für den Paten empfohlen. Und ich glaube, Christian Koch wird auch noch kurz signieren.
Ja, ich aber weiß nicht, ob ich das hier vielleicht hier dahin oder. Ja. Ne? Ich glaube, wir verlassen hier die Bühne jetzt mal. Ja. Und Ihnen schönen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.